Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war vor vielen, vielen Jahren schon mal hier in Spremberg zu einem Frauenfrühstück. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Jahr das war. Und ich glaube, das war auch in einem ganz anderen Raum. Aber ich habe mich gefreut, wieder herzukommen. Frühstückstreffen für Frauen sind so mein Herzensding. Ich habe schon seit ungefähr 30 Jahren Kontakt zum Verein Frühstückstreffen für Frauen. Das ist ja eigentlich eine Organisation, die sich in den 80er Jahren damals gebildet hat. Damals startete das in Gießen, da war ich auch dabei. Ein Verein, der überkonfessionell ist und in neutralen Räumen sich trifft, in Stadthallen, in Bürgerhallen und Hotels. Und viele Gemeinden haben diese Idee übernommen und daraus ein Frauenfrühstück gemacht. Und das ist so ein Treffen wie hier und ich finde das richtig gut, dass es also noch viel weitere Kreise gezogen hat. Und so freue ich mich jedes Mal auch, wenn ich in einem Frauenfrühstück dabei sein darf. Ja, ich stelle mich noch kurz vor. Meinen Namen haben Sie gehört. Ich lebe in Berlin, bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder. Ich habe eine theologische Ausbildung und habe viele Jahre in der christlichen Studentenberatung unter Studenten in verschiedenen Universitätsstädten gearbeitet. In den letzten Jahren als Coach im Internet, wo Menschen auf der Suche nach Antworten auf Lebensfragen waren, die dann anonym begleitet werden konnten. Und im Moment bin ich auch als Coach tätig, aber mehr im Gemeinde- und kirchlichen Rahmen, wo Gemeindeglieder Hilfe finden wollen, wie sie sprachfähig werden bezüglich ihrer Erfahrungen des Glaubens, wie man das gut vermitteln kann. Ich bin eigentlich schon seit einigen Jahren in Rente, gerade 70 geworden, aber ich freue mich immer noch ein bisschen unterwegs zu sein und besonders freue ich mich auf Frühstückstreffen zu sein, weil ich da immer so nette Leute kennenlerne und ich finde auch die Mitarbeiterteams immer wunderbar, wie sie mit Herzblut hier diese Sachen vorbereiten und sich einbringen. Das ist ja alles ehrenamtlich und ich finde, das ist hoch anzurechnen. Ja, Sie haben sich ein spannendes Thema ausgesucht, die Macht der Worte. Ich denke, jede von Ihnen kennt so Worte und Sätze, die Sie in Ihrem Leben gehört haben, die Sie nie vergessen werden. So wie Nettie das eben erzählt hat. So manche Sachen, da weiß man ganz genau, wer das in welchem Kontext gesagt hat. Worte, die tief getroffen haben, vielleicht im positiven Bereich berührt haben, emotional gestärkt haben, aber auch manchmal, die so richtig, richtig wehgetan haben, und die wie so ein Stempel auf dem eigenen Leben wirken. Deswegen ist es gut, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen, auch mit den Auswirkungen, die das haben kann. Und welche Folgen das hat, wenn wir solche manchmal unbedachten Worte ins Leben von anderen Menschen hineinsprechen. Aber ich möchte erst noch mal ein paar grundsätzliche Gedanken weitergeben, bevor ich dann auf die Praxis komme. Ich lebe in Berlin und es ist ja eine Stadt, die bekannt ist als Multikulti-Stadt. Ich lebe in Neukölln, in dem Stadtteil, in dem wirklich ganz viele unterschiedliche Nationalitäten auf engem Raum zusammen sind. Allein in meinem Haus gibt es 8 verschiedene Nationalitäten und es ist sehr spannend, mit den Menschen da in Kontakt zu sein. Und ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich U-Bahn fahre und um mich herum die verschiedenen Sprachen und Dialekte höre und wie die Leute miteinander reden und Beziehungen pflegen und sich offensichtlich verstehen und ich verstehe kein Wort. Und dann denke ich immer, ach, wie schade, dass ich nicht daran teilhaben kann. Worte befähigen uns ja, in Beziehungen zu leben und einander zu begegnen und uns wahrzunehmen. Weltweit gibt es zurzeit 7000 gesprochene und bekannte Sprachen. Und der Standardwortschatz der Deutschen wird im Moment mit 6.000 bis 10.000 Worten nur angegeben. Aber die deutsche Sprache umfasst weit, weit mehr Worte, zwischen 300 bis 500.000 Worten. Spannend finde ich, dass unsere Sprache sich zunehmend verändert und weiterentwickelt. Gerade in unserer Zeit der Globalisierung werden immer wieder neue Wortschöpfungen hinzugefügt, die aus anderen Ländern kommen, besonders die Anglizismen. Es wird ja schon seit Jahren gegoogelt und getwittert und gechattet und die User werden informiert und zu Flashmobs eingeladen und zu Public Viewing Veranstaltungen herausgeholt. man ist mit Downloaden beschäftigt und man schreibt E-Mails. Bei jungen Menschen ist das schon wieder out. Scrollen und Streamen gehört zum Alltag dazu und ein Support Center hat jeder schon mal in Anspruch genommen. Also viele Anglizismen haben einen festen Platz in unserer Sprache bekommen und es liegt daran, dass man eben möglichst viele Menschen aus unterschiedlichen Nationalitäten auf einen Nenner bringen will und sich verstehen will. Und die Jugendlichen haben dann noch mehr ihren eigenen Jargon. Ich weiß noch, in den 70er, 80er Jahren, wenn wir was gut fanden, dann haben wir gesagt, ach, das finde ich klasse. Ein paar Jahre später hieß das, hey, das ist geil. Und dann plötzlich hieß es, mega, mega, wirklich richtig mega. Ich weiß nicht, was heute das Standardwort ist. Weiß das jemand? Ich habe keine Kinder mehr in dem Alter. Was ist denn heute so richtig mega? Weiß das jemand? Wie? Nochmal? 6-7. Oh, okay, wieder was gelernt. 6-7, aha, okay, muss ich mir merken. Ja. Sprache verändert sich also und ist ständig im Fluss. Und es ist spannend hinzuschauen, wie sich unser Verhalten auch davon prägen lässt, was das mit unserem Denken, mit unserem Fühlen und mit unserem Erleben macht, wie wir so miteinander reden. Schon allein durch Wortwiederholungen kann so manches ausgelöst werden. Wiederholungen hinterlassen manchmal, gerade bei ideologisch aufgeladenen Inhalten, regelrechte Spuren in unseren Köpfen. Der Dramatiker Heinrich von Kleist hat schon im 19. Jahrhundert mal gesagt, was man einem Volk dreimal sagt, hält es für wahr. Was er eigentlich damit sagen wollte, war, Vertrautheit, Wiederholungen lassen sich irgendwann nicht mehr so genau von der Wahrheit unterscheiden. Und besonders in der Nazizeit hat man sich ja dieses verbrecherischen Mittels bedient, um das Denken in eine bestimmte Richtung zu prägen. Ja? So Begriffe wie Ehre und Rasse und Helden, Mischehe, die wurden neu gefüllt und eingehämmert und ständig verwendet und schließlich als Machtmittel missbraucht. Und nur wer einen rein arischen Hintergrund hatte, wurde nicht als Abschaum angesehen. Und durch dieses permanente Einhämmern und Wiederholen war dann allen irgendwann klar, was gemeint war. So Machtworte und Wortgewitter ergossen sich über das Land und prägten unser Denken in unserem Land. Aber auch heute werden Worte manipulativ eingesetzt und manchmal merken wir es gar nicht so genau. Da gibt es Begriffe oder gab es in den letzten Jahren Begriffe wie Steuerflüchtling, Rettungsschirm und sofort kommen Assoziationen und Bilder, die bestimmte Gefühle und Reaktionen freisetzen. Man sprach so ungefähr vor 10 Jahren von Flutwellen, von Flüchtlingen. Und weil Wassermassen ja gefährlich sind, Ströme kanalisiert werden müssen, Fluten durch Dämme vom Land abgehalten werden, wurde damit etwas Negatives verbunden. Um Gefühle wie Angst oder Abstand hervorzurufen, wurden das in den Medien auch eingesetzt. Also Worte, Begriffe, die immer wiederholt werden, hinterlassen Spuren in unserem Denken und Fühlen. Und das macht oft mehr mit uns, als uns bewusst ist. Interessanterweise haben Untersuchungen ergeben, dass sogar die Zusammensetzung von Wortlauten, also kleinste Bauteile von Worten, schon Einfluss auf unser Gefühl und auf unsere Wahrnehmung haben. Und die Werbung bedient sich unter anderem dieses Mittels, um für ihre Produkte positive Assoziationen hervorzurufen, damit sie ja auch gekauft werden. Zum Beispiel haben Sprachwissenschaftler festgestellt, dass bei dem Wortlaut Kiki eher etwas Zackiges, Eckiges, etwas Kleines, aber bei dem Wort Buba eher etwas Rundes und Weiches assoziiert wird. Und nicht umsonst heißt der gut riechende Weichspüler Lenore, der die Wäsche kuschelig macht, aber das scharfe, fettlösende Mittel heißt Fiss, ja, das alles wegätzt und sauber macht. Also zum Weichspüler würde Fiss irgendwie nicht passen. Und im Dschungelbuch heißt der gemütliche Bär ja auch Baloo, ja? Während die gefährliche Schlange, die heißt Ka. Ja? Oder bei der Zeichentrickverfilmung von Robin Hood, die ich auch sehr liebe, heißt die gefährliche Schlange Hiss. Ja? Also kurz, knackig, zackig, gefährlich. Das heißt, durch diese Wortbegriffe wird unser Kaufverhalten tatsächlich mit beeinflusst und manipuliert und bestimmte Assoziationen hervorgerufen. Man hat zum Beispiel Gebäck in einem Regal verkauft, die gleiche Sorte in zwei verschiedenen Packungen. Auf der einen Sorte stand drauf, Kekse wie von Großmutter gebacken. Auf der anderen stand einfach nur Kekse. So. Was glauben Sie, welche Kekse haben den Verbrauchern besser geschmeckt? Die von der Großmutter, natürlich, obwohl die total identisch waren wie die andere Packung. Total gleicher Inhalt. Aber weil die Großmutter assoziiert wird mit schönen Erfahrungen aus der Kindheit, vielleicht mit gemeinsamem Backen und gemütlichem Zusammensein, haben die Kekse deutlich besser geschmeckt. Und so benutzt die Werbung solche Formulierungen, um uns zu beeinflussen. Also Worte, Beschreibungen können unser Erleben verändern und für manche neue Wirklichkeiten schaffen. Und das, habe ich ja eben schon erwähnt, hat jeder von uns ja auch schon erlebt, dass die Worte, die uns mal zugesprochen oder gesagt wurden, starke Wirkung haben. Manchmal sogar stärker, als sie beabsichtigt wurden. Besonders wenn Worte sehr früh in unser Leben hineingesprochen wurden, können sie unser ganzes Leben prägen, im Positiven wie auch im Negativen. Und manches vergisst man nicht. Manches kann uns aufbauen, heilend wirken, wie Balsam für die Seele, aber auch manches kann wie Gift in uns wirken und Dinge in uns abtöten, sind von der Wirkung her wie ein Keulenschlag. In der Weisheitsliteratur der Bibel gibt es ein Buch im ersten Teil der Bibel, die sogenannte Sprüchesammlung, die ganz viel zu diesem Thema aussagt. Und ein Zitat hat mich da auch besonders daran erinnert, an unser Thema, Sprüche 15, Vers 4. Ein freundliches Wort schenkt Freude am Leben, aber ein böses Wort verletzt schwer. Ja, das wissen wir, dass das wahr ist. Und da gibt es viel in den Sprüchen zu unserem Thema zu sagen. Vielleicht erinnern Sie sich an Worte aus Ihrer Kindheit, wenn Ihre Mutter, als Sie krank waren, Ihnen zugeflüstert hat, oh, es wird alles gut, mein Häschen, komm mal her zu mir, ich nehme dich mal auf den Schoß. Es wird alles gut. Oder wenn der Vater nach einer Schulaufführung ganz stolz vor allen anderen sagte, das hast du so gut gemacht, meine Prinzessin, ich bin so stolz auf dich. Das sind Sätze, von denen wir leben, die sich uns einprägen. Ein russisches Sprichwort drückt es so aus, in einem guten Wort ist Wärme für einen ganzen Winter. Und manchmal hilft so ein früh zugesprochenes Wort auch später im Leben, wenn wir in irgendwelchen anderen Schwierigkeiten stecken, damit besser zurechtzukommen. Die Erinnerung, wenn unsere Eltern oder ein wohlmeinender Lehrer an uns geglaubt hat und das auch immer wieder gesagt hat, du schaffst das, probier noch mal neu, nach dem Tunnel kommt das Licht, ich glaube an dich. Solche Sätze können wie Handgepäck in unserem späteren Leben sein, selbst wenn die Eltern nicht mehr leben oder der Lehrer auch nicht mehr da ist. Aber diese gelernten Sätze, diese Wahrheit, die über uns ausgesprochen wurde, auf die können wir immer wieder zurückgreifen und die kann uns in heutigen Zeiten helfen. Aber ebenso können negative Sätze, die früh in unser Leben hineingesprochen wurden, genau die gleiche Wirkung auch in späteren Jahren haben. Wenn man immer wieder gehört hat, und ich kenne solche Menschen, ich habe solche Menschen begleitet in meiner Coaching-Arbeit, die solche Sprüche hören mussten, aus dir wird nie was werden. Du landest mal bei der Müllabfuhr. Ja. So findest du doch keinen Mann, so wie du dich verhältst. Ja, solche Sätze, die haben genau die gleiche negative langfristige Wirkung wie die positiven Sätze. Mächtige Wirkkraft steckt in solchen Aussagen und beeinflusst unsere Selbstsicht und führt tatsächlich nachweislich oft auch zu stärkerem Versagen, weil wir das, was wir gehört haben und anfangen zu glauben, das werden wir fühlen und auch dann erleben, weil wir uns mehr und mehr in so eine Richtung entwickeln. Gerade so ein verachtend gesprochener Satz wie, ach, du bist ein blödes Schaf, aus dir wird nichts werden, das sitzt so tief und hinterlässt Spuren, auch für später, in späteren Jahren. Jemand hat es mal so formuliert, um einen Stein zu zertrümmern, braucht man einen Hammer. Um eine kostbare Vase zu zerbrechen, genügt nur eine flüchtige Bewegung. Aber um das Herz eines Menschen zu treffen, genügt oft nur ein einziges Wort. Und gerade wenn solche Sätze mehrfach ausgesprochen wurden, dann können solche negativen Sätze sich wie eine Zementierung im Inneren festsetzen. Und manche Menschen arbeiten ihr ganzes Leben lang solche Sätze ab und versuchen es zu beweisen, dass sie es doch anders machen können. Ich werde nie vergessen, wie ich eine Frau begleitet habe, die tierische, panische Angst vor jedem Geburtstag hatte. Vor jedem Geburtstag ging es der nicht gut. Und als dann ihr 60. kam, da hat sie richtig Panik bekommen. Dann habe ich sie mal gefragt, warum hast du immer so eine Angst vor deinen Geburtstagen? Dann sagte sie, naja, weißt du, meine Mutter sagte immer, du wirst sowieso nicht alt, du solltest eh nicht leben. Und wenn sie als Kind und junger Mensch so einen Satz immer wieder hören, dann glauben sie das auch, dass sie nicht alt werden. Und deswegen hatte sie Angst vor jedem Geburtstag und musste ihr ganzes Leben lang mit dieser Angst lernen, umzugehen. Und hat es nicht geschafft. Sie hat sich dann in Alkohol geflüchtet. Erst später hat sie dann gelernt, dass ihr Leben lebenswert ist und dass es sich lohnt, weiterzugehen und zuversichtlich nach vorne zu gehen. Also so ein destruktives Wort kann wie Gift auf uns wirken. In Sprüche 18 steht, Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Manchmal hat es aber auch Wirkung, wenn Worte nicht gesprochen wurden, die hätten gesprochen werden sollen. Das Ungesagte spricht auch. Wenn geschwiegen wird, wo eigentlich Worte nötig gewesen wären, dann kann das auch wirken. Wenn eigentlich eine klare, wahre Aussage dran gewesen wäre, um eine Situation zu klären oder zu erhellen oder zu bereinigen und es dann ausbleibt, dann hat das auch negative Folgen. Oder wenn Schweigen ganz bewusst eingesetzt wird, um dem Kind oder dem Partner, um die zu strafen, das kann auch starke emotionale Schmerzen und Verunsicherung zur Folge haben, dann weiß man gar nicht, woran man wirklich ist. Also ungesagte Worte können auch wie Mauern zwischen Menschen stehen und Beziehungen blockieren, Vermutungen und Spekulationen befördern, eine Atmosphäre der Hochspannung und der Angst verursachen. Und auch, es gibt ja auch wohlwollendes Schweigen, ja, aber wohlwollendes, positives Denken, aber Schweigen reicht auch nicht. Es ist wichtig, dass das Wohlwollen ausformuliert wird, denn Liebe muss immer sprechen, sonst kommt sie nicht an. Besonders bei Kindern ist das wichtig, aber auch bei Erwachsenen, auch in der Partnerschaft. Ja, manche Männer denken ja, na, wenn ich einmal meiner Frau gesagt habe bei der Hochzeit, dass ich sie liebe, dann reicht das ja wohl. Aber nein, das reicht nicht. Man muss sich das immer wieder auch sagen, dass man einander schätzt, dass man sich freut, dass man sich hat oder dass man stolz ist auf den anderen und dankbar ist. Natürlich den Kindern gegenüber fällt das leichter, aber sagen Sie das auch Ihren Partner, sagen Sie das Ihren Freundinnen, vielleicht auch Ihrer Mutter, wenn es stimmt, es muss wahr sein. Das ist wichtig, wohlwollendes Schweigen reicht nicht aus. Wohlwollendes muss formuliert werden, damit es ankommt. Und damit es im Herzen der anderen landet. Es geht letztlich darum, das richtige Wort in der richtigen Art und Weise zur rechten Zeit zu sagen und das Schweigen nicht als Machtmittel zu gebrauchen. Es geht darum, durch gute, heilsame Worte Leben in das Leben der anderen hineinzustreuen, in das Herz der anderen hineinzusäen. Sicher haben Sie auch schon oft erlebt oder hin und wieder mal, dass manches, was Sie gesagt haben, einfach falsch verstanden wurde. Oder Sie haben etwas gehört und haben das mit etwas anderem verbunden, was der Sprecher gar nicht so gemeint hat. Das liegt daran, dass wir ja von Zeit zu Zeit auf unterschiedlichen Ebenen miteinander sprechen. In der Kommunikationsliteratur wird davon geredet, dass wir auf vier verschiedenen Ebenen miteinander reden und verschiedenen Ohren miteinander hören. Wenn jemand zum Beispiel etwas auf der Sachebene meint und sagt, aber wir hören das auf der Beziehungsebene, dann kann das schon mal zu einer Spannung führen und man fühlt sich angegriffen. Ja, zum Beispiel, der Ehemann geht an den Kühlschrank, bevor er sich zur Tagesschau hinsetzt und guckt, ist denn noch ein Bier da? Nee, ist keins mehr da. Luise, das Bier ist ausgegangen. Wenn er das auf der Sachebene gemeint hat, ist ja okay, dann heißt das, okay, dann müssen wir es wieder auf die Einkaufsliste setzen. Kann ja sein, dass er es so gemeint hat. Das Bier ist ausgegangen, okay, schreib mal auf, wir brauchen wieder Neues. Wenn sie das auf der Beziehungsebene gehört hat, dann kann es sein, dass es bei ihr so ankommt, ja, hast mal wieder falsch geplant, hättest mehr einkaufen sollen, siehst du, das war dein Fehler. Und schon ist sie vielleicht verletzt oder sauer. So entstehen manchmal Konflikte und Spannungen. Kann aber auch sein, dass er das auf der Beziehungsebene gemeint hat und sie angegriffen hat dadurch. Und dann muss man sachlich drüber reden und das ansprechen. Wie hast du das gemeint? Sollte ich mehr kaufen? Kannst du das nächste Mal mehr mitbringen? Also dann muss man die Dinge benennen. Aber manchmal benennt man das dann nicht, sondern man fühlt sich angegriffen und schon gibt es Knatsch. Und dann ist die Luft ist dann dick. Ja. Und dann redet man gar nichts mehr miteinander. Manche Worte werden natürlich auch bewusst verletzend und angriffig eingesetzt. Und diese Worte sind besonders schlimm. In der Neurobiologie hat man festgestellt, dass verletzende Worte, die man hört, genau an der gleichen Stelle im Hirn andocken wie der Schmerz nach einem Schlag in die Magengrube. Das hat die gleiche Wirkung im Hirn. Das heißt, die negative Wirkung von Worten kann im Inneren genauso stark empfunden werden wie ein tatsächlicher Faustschlag. Ich liebe ja die Sprüchesammlung des Königs Salomos, von denen ich eben schon zitiert habe. Und da steht in Kapitel 14, Vers 4, ein freundliches Wort ist wie ein Lebensbaum. Eine falsche Zunge aber bricht den Lebensmut. Und wer unbedachte Worte schwätzt, verletzt wie mit einem Schwert. Doch die Worte der Weisen sind wie heilende Kräuter. Sehr schön formuliert, finde ich. Also wenn Sie noch keine Bibel haben, mache ich Ihnen Mut, mal eine zu kaufen, schon allein nur wegen der Sprüchesammlung. Lohnt sich, das zu lesen. Manchmal reden wir ja auch so durch die Blume und hoffen, dass der andere das versteht. Kennen Sie das? Ich habe da was sehr Schönes gefunden von einer Autorin, Beate Rossner. Die beschreibt das sehr schön, diesen Punkt, indem sie tatsächlich die Natur zitiert. Ich lese das mal vor euch. Sie hat es überschrieben, durch die Blume gesagt. Wenn du versuchst, die Spreu vom Weizen zu trennen oder den weichen Kern in der harten Schale zu finden, wenn es dir die Petersilie verhagelt hat und du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, wenn du dich nur noch an Strohhalme klammerst, während andere sich auf ihren Lorbeeren ausruhen, oder wenn du nichts als taube Nüsse erntest, während andere über den grünen Klee gelobt werden, dann tröste dich. Es ist keine Rose ohne Dornen und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Lass dich nicht auf die Palme bringen, sondern Gras über die Sache wachsen. Und schlage keine Wurzeln, das Blatt kann sich ja noch wenden. Vielleicht bist du ein Glückspilz und schließlich Unkraut vergeht nicht. Also sie hat das sehr schön zusammengefasst, was die Natur dazu sagt. Wir erzählen, wir beschreiben Dinge ja gerne in Bildern, in Metaphern. Und wenn man sicher ist, dass der andere, unser Gegenüber, diese Bilder versteht, dann ist das ja in Ordnung, dann kann man gut kommunizieren. Aber manchmal reden wir durch die Blume und werden ganz und gar nicht verstanden und ernst genommen. Da ist es tatsächlich besser, wenn wir lernen, klar zu sagen, um was es geht, weil nicht jeder kann zwischen den Zeilen hören und interpretieren und verstehen, was wir meinen. Also, wenn Sie zum Beispiel jemanden kennen, naja, von dem Sie denken, na, der müsste sich öfters mal waschen oder mal die Klamotten tauschen, wollen Sie das aber nicht so direkt sagen, dann versucht man das ja manchmal so durch die Blume. Ach, welches Deo benutzt denn du eigentlich immer? Ja, das ist nicht wirklich ganz genau das, was Sie meinen. Besser ist, dass man versucht, das in einem geschützten Rahmen, je nachdem, wie gut man die Person kennt, mal ehrlich anzusprechen. Das wäre wahrscheinlich hilfreicher, weil nicht immer versteht der andere, wenn wir so durch die Blume sprechen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Überhaupt können Bilder, Begriffe, Worte sehr unterschiedlich bei Menschen ankommen. Und man assoziiert Unterschiedliches. Allein der Begriff zur Arbeit gehen, das kann bei dem einen richtig Freude verursachen, weil er gerne arbeitet, weil er in seiner Berufung lebt im Job. Und bei dem anderen verursacht der gleiche Begriff gleich Bauchschmerzen, weil er Angst hat schon vor jedem Montag, weil er gemobbt wird an seiner Arbeit. Oder ich hatte eine Freundin, die hatte jedes Jahr tierische Angst vor Weihnachten. Während andere sich schon im Oktober so riesig freuen, dass Weihnachten bald kommt und schon Einkaufslisten planen und Geschenke kaufen und die Deko überlegen, hatte sie immer eine Horrorvorstellung, wenn sie an Weihnachten dachte. Weil sie alleinerziehend und alleinlebend war und ihr Kind an Weihnachten nicht bei ihr sein konnte, musste sie ohne Familie die Weihnachtstage verbringen. Das waren die schlimmsten Tage für sie im Jahr. Und so kann jeder Begriff, jede Erfahrung unterschiedlich gefüllt werden. Und deswegen ist es ganz gut, dass man manchmal nachfragt, was bedeutet dir denn das? Was verstehst du denn darunter? Nicht jeder versteht das Gleiche beim gleichen Wort. Ein ganz lustiger Aspekt ist auch, dass Worte manchmal doppeldeutig sein können. Zum Beispiel die Sätze: Für 5 Euro bringe ich Ihre ganze Familie um die Ecke. Das war zu lesen auf einem Taxitarifflyer. Man kann das auch anders verstehen, oder? Oder ein Reporter sagt, Sie standen an den Hängen und Pisten. Er war Zuschauer einer Skiabfahrt. Ja, man kann es so und so hören, ja. Also das ist dann schon auch lustig. Aber es ist auch spannend, dass manche Worte, die mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben, ganz unterschiedliche Gefühle und Reaktionen verursachen. Bei manchen Leuten verursachen sie gleich Vorurteile, weil sie denken, ja, nee, also das wird als weniger glaubwürdig eingestuft laut Untersuchungen, wenn jemand einen ausländischen Akzent hat, in einem Gespräch oder am Telefonat, wird das nicht genauso ernst genommen, wie wenn es in der eigenen Sprache ist. Also auch der Klang und wie Worte auf unser Gehör wirken, hat eine Wirkung. Das, was wir sagen, kann eine Richtung prägen. Es ist ein Unterschied, ob wir sagen, oh Mann, du bist echt ein Versager, oder ob wir sagen, oh, dir ist wohl ein Fehler unterlaufen. Bei dem ersten Satz, du bist ein echter Versager, da wird der Charakter beschrieben und es ist wie so eine feste Mauer. So, man steckt den anderen in eine Schublade. Wenn ich sage, dir ist wohl ein Fehler unterlaufen, okay, das kann passieren, man kann aus Fehlern lernen und es muss nicht wieder passieren. Es ist immer gut zu überlegen, wie wir Sachen formulieren. Das ist nicht eine destruktive Wirkung hat. Den Charakter negativ zu beschreiben, hat stärkere negative Wirkung als Verhalten zu beschreiben. Also unsere Worte haben es in sich. Unsere Worte machen ja auch was mit uns selbst. Haben Sie mal gemerkt, wie viel Sie ständig mit sich selbst reden? Wir haben ja am Tag unglaublich viele Gedanken und reden immerzu mit uns selbst. Etwa 30.000 bis 60.000 Gedanken soll angeblich der Mensch am Tag bewegen, im Kopf. Nicht jeder Gedanke ist neu jeden Tag. Vieles Gedachte wird wiederholt. Aber es ist mal ganz gut hinzugucken und hinzuhorchen, welchen Gedanken und Worten sie in sich selbst Raum geben. Denn darin liegt auch eine starke Macht. Eigentlich leben wir im Grunde von den Worten, denen wir Raum in uns geben. Und leider gibt es sehr viele negative Einreden. Und Fachleute sagen, dass manches davon auch wirklich krank machen kann. Psychotherapeuten haben bestätigt, dass Menschen sich häufig am stärksten durch die eigenen negativen Einreden schaden. Viele glauben und erleben dann ihre eigenen Worte und Überzeugungen in der Wirklichkeit, weil sie sich das ständig selbst gesagt haben. Zum Beispiel, wenn man so anfängt, Mann, das wird wieder schief gehen heute. Mir passiert sowieso immer das Schlimmste. Und ich werde immer als Letzter ausgesucht. Ist klar, aus mir wird eh nichts heute. Oder wenn man aufsteht morgens und sagt, oh, schon wieder aufstehen, guck dir das Wetter an. Ich habe außerdem viel zu wenig geschlafen. Ich fühle mich nicht gut. Das wird am Anfang des Tages schon etwas mit uns machen. Und diese Worte und Gedanken werden Wirkung haben. Ich habe ein Buch zu diesem Thema geschrieben, werde ich nachher noch weiter vorstellen, wenn Gedankenmächte werden, wie sehr unsere Gedanken, unsere Erwartungshaltung, unsere Gefühle und dann auch unser tatsächliches Verhalten und Erleben beeinflussen. Das ist nicht zu unterschätzen. Wir haben das ganz stark selbst in der Hand, wie ein Tag wird. Das hängt sehr stark davon ab, was wir in unseren Gedanken zulassen. Solche negativen Gedanken können Energie rauben, uns in der negativen Stimmung festhalten und sogar auch langfristig krank machen, weil sie wie ein Raster sind, durch das die Dinge des Tages gefiltert und erlebt werden. Und dann reagiert man auch entsprechend. Deshalb ist es ganz gut, öfters mal die eigenen Gedanken und die eigenen Einreden zu überprüfen. Man könnte auch einen Tag ganz anders starten, nämlich mit Worten, die Energie und Kraft freisetzen, die die Bereitschaft tragen, Schwieriges in Angriff zu nehmen und nicht die Hoffnung aufzugeben. Und mir hilft es da als Christin, diese Erfahrung gemacht zu haben, dass ich einen Gott kenne, der persönlich erlebbar ist und mit dem ich jeden Tag gemeinsam in den Tag starten kann. Also wenn ich morgens wach werde, bevor ich überhaupt den Fuß raussetze aus dem Bett, starte ich den Tag zuallererst mit diesem Gedanken der Zusage Gottes, ich bin da, ich bin bei dir. Ich bin genug für heute. Ich will heute deine Kraft sein. Und dann stehe ich auf mit dieser Gewissheit, ja, Gott ist real erfahrbar und ich erlebe ihn an so vielen Stellen in meinem Alltag, dass ich damit auch zuversichtlich starten kann. Ich übe mich darin, diese Wahrheit immer wieder wie anzuziehen und erlebe das dann auch. Und wenn ich dann doch entdecke, dass hier und da so negative Einreden sind, dann lohnt es sich mal hinzugucken, wo kommen die eigentlich her? Welche Prägungen stecken dahinter? Habe ich vielleicht irgendwelche Lebenslügen übernommen, wo Menschen etwas über mich ausgesprochen haben und ich das angenommen habe und zementiert habe in meinem Denken? Dann muss ich lernen, mich davon zu lösen. Welche Überzeugung habe ich mir angeeignet? Und wie kann ich die austauschen gegen neue Gedanken, gegen wahre Worte? Und da hilft mir tatsächlich auch die Beschäftigung mit der Bibel. Ich lese seit über 50 Jahren tatsächlich jeden Tag ein Stückchen in der Bibel. Nicht, weil ich eine theologische Ausbildung habe, nein. Aber weil ich zu der Zeit eine Erfahrung mit Gott gemacht habe, die mir die Lust dazu gegeben hat, sein Denken, seine Wahrheit, seine Zusagen besser kennenzulernen. Und ich habe festgestellt, dass die Bibel das einzige Buch ist, was man nicht auslesen kann. Ich habe sie schon zigmal gelesen, aber jedes Mal spricht sie mich anders an, neu an, berührt sie mich in einer anderen Situation, schließt mir eine andere Wahrheit auf, inspiriert sie mich, ermutigt mich und korrigiert mich. Deswegen liebe ich dieses Buch und es wäre auch das Buch, was ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Ich habe geübt, dann meine negativen Gedanken auszutauschen, meine negativen Worte zu ersetzen durch die Worte, die Gott mir zuspricht. Ja, wenn zum Beispiel so ein Gedanke kommt, ach, keiner mag mich, dann kann ich das austauschen gegen die Wahrheit, die ich im Wort Gottes gefunden habe. Da wird mir nämlich zugesagt, dass ich ein geliebter, von ihm gewollter Mensch bin und dass er mir in allem nahe ist. Und dann kann ich zuversichtlich meine eigene Selbstsicht korrigieren lassen. Und je mehr Wahrheiten ich in diesem Buch gefunden habe, umso besser ist es mir gelungen, meine negativen Gedanken auszutauschen und durch gute Gedanken ersetzen zu lassen. Zum Beispiel diesen Satz, das schaffe ich nicht, das ist mir zu viel, ersetze ich durch die Zusage in einem der Psalmen, meine Zeit steht in deinen Händen, Gott. Oder der Herr ist meine Stärke und meine Zuversicht. Oder wenn jemand denkt, ach, keiner sieht mich, ich bin ja eine Nullnummer hier. Solche Sätze können ersetzt werden durch diese Zusagen Gottes. Hey, ich habe dich schon immer gewollt. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mir wichtig. Ich wollte, dass du bist. Du hast Recht zu sein. Ich gebe deinem Leben Würde. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Und das verändert alles in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem Erleben. Natürlich ist es wichtig, wenn man stark unter negativen Einreden leidet, dass man mal genau hinguckt, wo kommt das her? Und dass man den Schmerz auch zulässt, vielleicht auch mal Trauerarbeit darüber leisten muss, dass man solche negativen Sätze von klein auf gehört hatte, die einem geprägt haben. Aber wir können diese belastenden Einreden von anderen oder die wir dann auch selber geglaubt haben, ganz bewusst auch bei Gott abladen im Gebet. Christen nennen das Beten. Ja, dass man sich bewusst trennt von diesen negativen Aussagen und diesen inneren Festlegungen und sich davon löst. Und dadurch verlieren sie ihre Macht. Gebet ist für mich wie Reden mit einem Freund. Zu Gott mit allem kommen, was mich bewegt. Manchmal kann es schwerfallen, wenn man das Gebet gar nicht gewohnt ist, so zu überlegen, ja, wie bete ich eigentlich? Und da hilft uns auch die Bibel, weil es da Psalmen gibt, die tatsächlich Gebete von Menschen in Not sind, die man dann zu seinem eigenen Gebet machen kann. Wenn man eigene Worte nicht findet, kann man einen Psalm nehmen und ihn zum eigenen Gebet machen. Psalmen findet man auch im ersten Teil der Bibel. Gott hört jedes Gebet, wenn es von Herzen kommt. Er kennt mein Inneres. Und er ist an Gemeinschaft mit mir interessiert. Sehr hilfreich finde ich übrigens, dass ich mir auch bestimmte Grundwahrheiten immer wieder vor Augen halte und sie mir auch selber zusage, sozusagen wie ein positives Wort in meinem Inneren. Und das ist für mich definitiv der Satz, du bist da, Gott, ich bin nicht allein. Daran darf ich mich erinnern, auch in Herausforderungen im Alltag, ob ich gerade den Zug verpasst habe, ob ich gerade ein schweres Gespräch habe, ob ich gerade eine Krankheitsdiagnose habe, den Satz dagegen zu setzen, du bist da, Gott. Und das ist meine Verankerung, das trägt mich, das bringt mich hier durch diese Krise durch. Vielleicht überlegen Sie sich auch mal so einen Satz, eine positive Grundwahrheit, an die Sie sich erinnern und die Sie sich selber immer wieder mal sagen. Vielleicht ist es so ein Satz wie, ich bin geliebt, ich bin gewollt oder ich bin befreit. Ich muss nicht in diese alten Abhängigkeiten wieder fallen. Ja? Oder Gott sagt Ja zu mir. Selbst wenn Menschen nicht Ja zu mir sagen, Gott sagt Ja zu mir. Oder so ein Satz wie, ich werde gehalten. Ich werde gehalten, auch wenn ich mich gerade unsicher fühle. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Wort Gottes kann aus christlicher Sicht nicht wie ein Zaubermittel oder eine magische Formel verstanden und missbraucht werden, die ich nach Belieben einsetze. Nein, es geht mir eher um die Wahrheit, die in diesen Worten steckt, die Gott mir zusagt. Es geht um den Geist, der diese Worte tränkt und damit auch meinen Geist beeinflusst. In meinem Fall ist es die Erinnerung, Gott ist da, Gott ist gegenwärtig und deswegen bin ich in keinem Moment allein, selbst wenn ich allein in einem Raum bin, bin ich nicht allein, weil ich diese Gegenwart des lebendigen Gottes erlebe. Ganz hilfreich ist es jetzt nochmal, um auf das zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir uns auch bewusst machen, was richten wir manchmal bei anderen Menschen an durch unsere Worte. Was können meine eigenen Worte bewirken, dass wir das auch immer wieder mal reflektieren? Wie rede ich mit anderen Menschen? Da kann man auch seinen eigenen Wortschatz mal überprüfen. Trägt das, was sie so am Tag so erzählen und von sich geben, trägt das den Geschmack des Lebens in sich? Man kann sich zum Beispiel fragen, ist das, was ich sage, eher auffordernd, aufbauend? Ist es überhaupt wahr? Ist es förderlich? Freundlich? Ist es ermutigend, hoffnungsvoll? Ist es stärkend? Ist es überhaupt notwendig, dass ich das sage? Hinterlasse ich bei dem, was ich sage, in einer Begegnung einen guten Geschmack, eine wohltuende Atmosphäre? Oder rede ich mehr in so eine Richtung mit Sätzen, die so einen Geschmack des Todes, des Negativen in sich tragen, ja? So Aussagen, die lebensfeindlich sind, die andere klein machen, die erniedrigen, die Kraft wegnehmen, die wehtun, die jemandem die Hoffnung wegnehmen, die dunkel und geschmacklos sind, die abwertend sind. Dazu gehört auch Tratsch und Klatsch, genauso wie üble Nachrede und Halbwahrheiten. Das wirkt lebensfeindlich und destruktiv und trägt so etwas wie den Geschmack des Todes in sich. Mutmaßungen, Unterstellungen, Sätze, wo eigene Färbungen in eine Sache hineingefärbt werden, die sich nachteilig auf jemanden auswirken können, weil die Wahrheit unvollständig weitergegeben wird. Solche Dinge. Und wie schnell geschieht das im Alltag? Was wir gesagt haben, können wir nicht mehr löschen. Das ist gesprochen. Und es ist schwer, die Worte, die wir gesagt haben, wieder zurückzuholen. Oft sind es gedankenlose Sätze, die aber heftig wirken. Und manchmal benutzen wir Worte als Lückenfüller, ohne groß nachzudenken, was wir damit sagen. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass wir Deutsche speziell eine Tendenz haben, mehr so das Negative zu betonen und das Negative zu sagen? Also, wenn es den Berlinern besonders gut geschmeckt hat, dann sagen die als Lob, ja, kann man essen. Ja. Das ist eher so, das, ja, kann man essen. Oder hast du nicht schlecht gemacht? Wenn wir jemanden loben wollen, hast du nicht schlecht gemacht? Anstatt hast du gut gemacht? Ja, eher so die Negativbewertung, ja. Ich habe das bei mir selbst entdeckt, wenn ich zu einer Verabredung will oder irgendwo aufbreche, sage ich oft, ich will nicht zu spät kommen. Ist ja auch okay so, ne? Ich will nicht zu spät kommen, hat aber wieder diesen negativen Touch, anstatt zu sagen, ich möchte pünktlich sein. Ja? Ich möchte zur rechten Zeit ankommen. Das ist mehr so die positive Richtung. Ich will nicht zu spät kommen, hat schon wieder so ein, ne? Sie verstehen, was ich meine. Und das ist in unserer deutschen Kultur ganz stark ausgeprägt, dass wir eher so dieses, ja, das Glas ist halb leer, anstatt halb voll. Von Jesus können wir da übrigens total viel lernen, von seiner Art, wie er kommuniziert hat. Von ihm wird gesagt, dass er das menschgewordene Wort Gottes ist. Gott spricht in ihm zu uns und gibt sich in ihm zu erkennen, wie er ist. Und was er gesagt hat und was er getan hat, das war gut. Es war immer heilend, es war immer helfend und lebensspendend. Und was er gesagt hat, das ist auch passiert. Sein Wort war klar und wahr und er stand zu dem, was er gesagt hat. Und er lässt sich in seinem Wort finden. Er sagt an einer Stelle im Johannesevangelium, meine Worte sind Geist und Leben. Und deswegen finde ich auch das Wort zu lesen und zu kennen total wichtig. Zu unserem Thema hat Jesus viel erzählt. Er erklärte einmal seinen Nachfolgern, dass das, was in uns drin ist, das kommt auch raus. Also wovon das Herz voll ist, geht der Mund über, ne? Den Spruch kennen wir ja. Jemand sagte mal, wer also einem Menschen auf den Mund schaut, der schaut ihm in die Seele. Was drin ist, kommt raus. Und meine Erfahrung ist, je mehr ich mich prägen lasse von dem, wie Gott denkt in seinem Wort, wenn das mehr Raum in mir hat, dann verändert das auch mein Reden und mein Handeln, das was rauskommt. Vor vielen Jahren habe ich das begriffen, dass es um mehr geht als nur um ein, ja, scheinbar gibt es irgendeinen Gott, sondern es geht darum, dass er in meinem Leben Raum hat. Und damals habe ich, nachdem ich ein Buch gelesen habe und das verstanden habe, das Buch zugeklappt und habe gesagt, wenn das wirklich stimmt, Jesus Christus, wenn du real erfahrbar bist, dann komm in mein Leben. Ich will ab heute mit dir gehen. Und genau das ist passiert. Er ist gekommen und seitdem mache ich Erfahrungen mit ihm. Und seitdem übe ich mich darin, dass mein Denken und Reden von ihm verändert wird. Das ist ein Lernweg, ein lebenslanger Prozess. Da werden wir immer üben dürfen. Aber es ist ein Weg, der sich lohnt zu gehen. Und das hat Auswirkungen auf unsere Haltung, auf unseren Umgang mit anderen. Zum Beispiel am Arbeitsplatz. Mal angenommen, Sie haben eine schwierige Kollegin und Sie möchten nicht wirklich gerne mit ihr zusammenarbeiten. Sie haben zwei Möglichkeiten. Der eher übliche Weg ist der, Sie verziehen schon das Gesicht bei dem Gedanken, ihr heute wieder im Büro begegnen zu müssen. Ach, das wird heftig werden, sind Ihre Worte, auch vor Ihrer Familie. Die Person ist so ätzend. Worte, die den Geschmack des Todes in sich tragen. Und vermutlich wird Ihre Kollegin diese Haltung spüren bei Ihnen. Und genauso wird der Umgang mit ihr auch sein. Ätzend. Sie könnten aber auch so anfangen, indem Sie sagen, ja, ich habe echt eine Kollegin, mit der ist es nicht so leicht zu arbeiten, aber ich gebe heute mein Bestes, damit sich die Situation ändert. Ich nehme die Gegenwart Gottes mit in diese Begegnung hinein und ich mache meinen Wert nicht von Ihrer Reaktion abhängig. Und falls es für Sie möglich ist zu beten, können Sie sich auch entscheiden, ich werde heute für meine Kollegin beten und ihr Gutes wünschen und sie segnen, damit auch sie einen guten Tag hat. Und ich bin sicher, und ich habe es selbst erlebt, dass das Auswirkungen hat auf den ganzen Tag und auf die Arbeit mit dieser Kollegin. Das wären Gedanken und Worte, die den Geschmack des Lebens in sich tragen. So kann man mit allen Situationen umgehen. Meine Erfahrung ist, ich bestimme zum größten Teil selbst, ob ich mich im Geschmackbereich des Lebens oder des Todes aufhalte durch meine Worte. Und dementsprechend erlebe ich den Alltag. Für mich ist das eine Herausforderung, zu üben, zu lernen, heilsame, aufbauende Worte weiterzugeben und mich auch nicht von destruktiven Worten anderer klein machen zu lassen. Ich möchte schließen mit einer Erfahrung einer Frau, die das für sich so erlebt hat. Ich lese das mal vor. Ein einziger Satz war es, der sich in meinem Herzen festsetzte. Ein Satz, der mein Selbstwertgefühl untergraben und mein Leben geprägt hat. Vor vielen Jahren ein unbedachtes Wort aus dem Mund eines vertrauten Menschen. Ein Satz, ausgesprochen aus Sorge über mich, sensibles Mädchen, jedoch eine Lüge, die ich als Wahrheit im Herzen vergrub. Ein Satz, den ich auf meinem Lebensblatt geschrieben habe und der mein Leben ganz unbemerkt eine falsche Richtung gab. Immer wieder diese Worte, die wie Feuer in meinem Herzen brannten. So wie du bist, kommst du nie durchs Leben. Dieser Satz begleitete mich, wohin ich auch ging. Ich versuchte ihn zu vergessen, abzuschütteln, abzuschwächen, totzuschweigen. Doch er verfolgte mich wie mein eigener Schatten. In jeder Situation sprang er mich an. Heute, als erwachsene Frau, habe ich diesen Satz aus dem Unterbewusstsein hervorgeholt, unter Schmerzen, habe ihn aus meinem Herzen gegraben und weinend Gott hingehalten. Und als Gottes Licht auf diesen Satz leuchtete, begann er an Macht zu verlieren. Er verblasste in der heilenden Gegenwart Gottes. Und heute schreibe ich diesen Satz auf ein Blatt Papier, knülle es zusammen und schaue den Flammen zu, die das Papierknäuel verbrennen, bis nur noch schwarze Fetzen übrig sind. Gottes Wort hat von jetzt an Macht über mein Leben. Die Zusage, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt, aus dem Philipperbrief, steht auf meinem Lebensblatt. Und meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, aus dem 2. Korintherbrief. Diese Worte bringen eine Wende, eine neue Richtung in mein Leben, denn ich bin gewiss, genauso wie ich bin, komme ich durchs Leben. Denn Gott selbst, mein Schöpfer, geht mit. Deshalb komme ich durchs Leben, so wie ich bin, weil er in mir lebt. Von Irene Bircher. Sie hat es sehr schön beschrieben, finde ich, dass man sich lösen kann von diesen falsch gelernten Sätzen. Und es erinnert uns auch daran, Verantwortung zu übernehmen, dass wir keine solchen Sätze über das Leben anderer Menschen aussprechen. Eine Herausforderung, ein Lernfeld für uns alle. Aber wir können immer wieder, wenn wir auf die Nase gefallen sind, aufstehen und sagen, okay, ich werde es besser machen. Mit Gott an meiner Seite werde ich mein Bestes geben. Und diese Erfahrung wünsche ich Ihnen auch. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie Befreiung erleben von diesen Lebenslügen, die Sie vielleicht übernommen haben und die Sie so verunsichern in Ihrem Leben, die Sie vielleicht hart und bitter gemacht haben, wo Sie immer noch leiden, wo immer wieder Sätze hochkommen, die Sie blockieren. Ich mache Ihnen Mut, sich die anzugucken und die loszuwerden. Und es gibt auch in den Gemeinden Möglichkeiten, sich einen Menschen zu holen, mit dem man darüber ins Gespräch kommen kann, wenn man merkt, man schafft das nicht alleine. Dazu mache ich auch Mut. Tragen Sie das nicht so als Last mit sich herum. Gehen Sie es an. Es ist möglich, davon Befreiung zu erfahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.